Podcast. MDR 90,3 Kulturjournal Spezial.
Das Haberfront Literaturfestival ist in vollem Gange. Seit dem 11. September und noch bis Ende Oktober geben sich Weltstars und Nachwuchsautoren die Klinke in die Hand. Im Kulturjournal Spezial hier auf MDR 90,3 stellen wir Ihnen einige der wichtigsten Autoren vor. Mit dabei sind Cornelia Funke, Simone Buchholz, Marc Elsberg, Ulrich Wickert, Rolf Seemann-Eggebert und einige andere. Mein Name ist Danny Marcus Massalo. Guten Abend.
Wir sind Hamburg.
Die gebürtige Hamburgerin Cornelia Funke ist ein literarischer Superstar. Bücher wie Herr der Diebe, ihre Tintenherz-Trilogie oder die Bücher aus der Spiegelwelt wurden und werden weltweit gelesen. Umso ungewöhnlicher, dass ihr kürzlich erschienener neuer Roman eine altbekannte Geschichte ist. Das Labyrinth des Fauns basiert nämlich auf dem Film Pans Labyrinth des mexikanischen Oscar-Preisträgers Guillermo del Toro. Im Rahmen des derzeit laufenden Haberfront Literaturfestivals ist Cornelia Funke aus den USA in ihre alte Heimat Hamburg gekommen. Und sie hat sich mit mir getroffen und über das neue Buch gesprochen. Cornelia Funke strahlt im Gespräch und lächelt viel, obwohl sie erst wenige Stunden zuvor aus Kalifornien eingeflogen ist, wo sie seit einigen Jahren lebt. Es scheint, als wenn ihr die Tatsache Sicherheit gibt, dass sie mit Das Labyrinth des Fauns wieder weit oben auf den Bestsellerlisten landete. 26 Millionen Bücher hat sie insgesamt verkauft, die meisten davon aber schon in den 2000ern. Auch das neue Buch stürzte nach einem tollen Start direkt wieder ab. Angefangen hat alles mit einem Telefonanruf.
Könntest du ein Buch aus Pan's Labyrinth machen? Und da musste ich mich dann erstmal setzen. Und natürlich kommt man normalerweise als Autorin nicht darauf, Filme in Bücher zu verwandeln. Aber da das halt schon seit mehr als 10 Jahren mein Lieblingsfilm ist, ich nehme an, wusste Guillermo, dass ich nicht widerstehen kann.
Pan's Labyrinth sorgte 2006 für einiges Aufsehen. Es geht um ein Mädchen, das mit einer fantastischen Welt in Berührung kommt. Vor dem Hintergrund des faschistischen Spaniens der 40er Jahre.
Es war 1944 und das Mädchen, das neben ihrer hochschwangeren Mutter in einem der Autos saß, verstand nicht, was die Bäume flüsterten. Ihr Name war Ophelia und obwohl sie erst 13 Jahre alt war, wusste sie alles über Verlust und den Schmerz, den er bereitete.
Eine düstere Geschichte im Film, die Cornelia Funke genauso auch in ihrem Roman verarbeitet. So kreativ wie vorherige Werke ist das nicht. Oft macht es den Eindruck einer Bildbeschreibung des Films. Was im Kino so faszinierend wirkt, wirkt im Roman mitunter flach und oberflächlich. Cornelia Funke ist aber überzeugt von der Geschichte. Einige Kritiker merken an, das Labyrinth des Fauns sei mit seinen Gewaltdarstellungen und unheimlichen Wesen deutlich finsterer als ihre anderen Bücher.
Ja, das ist interessant, dass viele das sagen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also ich glaube, dass Tintentod und einige der Reckless-Bücher ebenso finster sind. Was ich aber glaube, was wahrscheinlich diesen Eindruck erweckt, ist, dass ich mit einer ganz realistischen politischen Situation zu tun habe. Mit Faschismus, mit dem wir ja alle viel assoziieren. Und dass ich wahrscheinlich Gewalt einfach noch nie so direkt beschrieben habe, wie ich es getan habe.
Denn sie habe auch immer an die oder den 12-Jährigen gedacht, der nach dem Lesen eines Funke-Buchs ja auch noch einschlafen müsse. Sie hat selbst 2 mittlerweile erwachsene Kinder. Im Gespräch ist sie außerordentlich nett, aber auch amerikanisch. Alles ist toll. Sie wiederholt immer wieder, wie toll es sei, mit Guillermo del Toro zusammenzuarbeiten.
Wir reden immer über Reckless da, weil ich immer sage, oh, Guillermo, kannst du nicht irgendwann Reckless machen? Und er sagt dann immer, in 5 Jahren, ich habe jetzt so viele Verfilmungen hinter mir, ich bin nicht wild drauf, meine Sachen verfilmt zu sehen. Und gerade das Labyrinth des Fauns zeigt eigentlich, dass es fast besser andersrum funktioniert. Weil ja Bücher oft, wenn sie dann verfilmt werden, so komprimiert werden müssen und so verändert werden müssen.
Ihr Buch Drachenreiter wird gerade als Animationsfilm produziert. Im kommenden Sommer soll er in die Kinos kommen. Über weitere Verfilmungen ist bisher nichts bekannt. Dass sie nochmal einen Film zum Roman umarbeitet, das ist nicht allzu wahrscheinlich. Aber Cornelia Funke lässt sich ein Hintertürchen offen.
Ich habe das so unendlich genossen, nicht plotten zu müssen, sondern mich nur auf die Sprache konzentrieren zu dürfen. Ich male auch sehr oft nach Fotografien oder Gemälden oder lass mich inspirieren von was. Das war fast so, als wenn ich das tat. Ich hatte was, was ich als Reflexion nehmen konnte. Und das gibt einem Reichtum in der Sprache. Man kann ja nicht immer nur wieder Bücher schreiben, das mache ich ja nun schon sehr lange und das mache ich auch weiter. Aber ich werde wahrscheinlich auch mit Drehbuch jetzt mal einen Versuch machen, einfach um mich herauszufordern. Ich bin nicht jemand, der seine erfolgreichen Muster ständig wiederholt.
Fleißig ist sie allemal. Schon im Oktober erscheint ihr nächstes Buch, das dann wieder in ihrem Spiegelwelt-Universum spielt. Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro erscheint im Fischer-Sauerländer Verlag, hat 320 Seiten und kostet 20 Euro. Und gleich wird es royal. Rolf Seemann-Eggebert erzählt, wie es wirklich in den Palästen der Queen aussieht. Sie hören das Kulturjournal-Spezial hier auf NDR 90,3 und heute geht es um das Harbourfront Literaturfestival. Mit dabei ist auch der Adelsexperte schlechthin. Rolf Seemann-Eggebert kennen Sie alle aus dem Fernsehen von unzähligen königlichen Hochzeiten, Trauerfeiern und runden Geburtstagen. Rolf Seemann-Eggebert hat aber auch sonst ein ziemlich spannendes Leben bis hierhin gehabt. Nach seiner Lesung beim Harbourfront Festival hat er sich Zeit für mich genommen.
Welcher Palast hat Sie denn sehr beeindruckt und welcher Palast war vielleicht normal mit Spinnenweben in den Ecken?
Das gilt ja fast für alle Paläste, die wir in Europa haben. Das Geld fehlt einfach auch, um diese Paläste entsprechend glanzvoll zu erhalten. Aber natürlich ist die Mutter und der Vater aller Paläste in Europa, in Westeuropa zumindest, der Buckingham Palast in London. Und der hat mir immer wieder Freude gemacht, weil immer eine Veranstaltung dort stattgefunden hat.
Der wurde seinem Ruf also durchaus gerecht?
Der wurde seinem Ruf durchaus gerecht, ja.
Sie haben es ja auch in der Lesung angesprochen, das mit dem Königsfritzen. Wie sehr hat Sie das genervt all die Jahre?
Also immer mit den Königshäusern identifiziert zu werden, war so ein bisschen mein Problem. Denn ich bildete mir ein Journalist zu sein und auch über Königshäuser zu berichten. Aber nicht sozusagen von Königshäusern und deren kleinen Histörchen zu leben. Und deswegen habe ich irgendwann eine Idee, glaube ich, des Spiegel aufgegriffen, der mich als den Königsfritzen bezeichnet hatte und habe auch selber vom Königsfritzen gesprochen, weil das so eine gewisse Distanzierung jedenfalls von dem Herrscherhaus anzeigt.
Und Ihr Buch, ich habe es gelesen, ist ja sehr kompakt, 200 Seiten für ein Leben voller Erfahrungen. Wie haben Sie ausgewählt für dieses Buch?
Also das Weglassen, wie üblich, das Schwierigste. Es ist viel weggelassen worden, aber ich werde trotzdem keine Fortsetzung sozusagen des ersten Bandes schreiben. Das, was mir wichtig war, sozusagen auch an die eigene Kindergeneration und weitere Generationen weiterzugeben, vor allem kommt vor, deshalb der Marsch, deshalb viel Afrika, weil das eben eine Aufgabe ist, an der ich hänge und in der ich in den vergangenen Jahrzehnten viel tätig gewesen bin.
Wie war das für Sie jetzt, dieses Buch zu schreiben und nochmal zu sehen, wie Ihre Familie auch möglicherweise Ihr Leben wahrgenommen hat? Das war ja sehr viel Afrika, London, hin und her. War das was Besonderes, darauf zurückzuschauen?
Es ist nicht einfach, ein Familienleben aufrechtzuerhalten im üblichen Sinne, wenn man eine Aufgabe hat, die zum Beispiel aus 52 afrikanischen Ländern besteht, sie politisch zu beobachten. Ich bin also über lange, lange Jahre häufiger nicht da gewesen, als ich da gewesen bin. Aber meine Frau hat es fertiggebracht, eben die Familie zusammenzuhalten, die drei Kinder. Und insofern muss ich sagen, der Hauptbeifall in dem Zusammenhang gilt ihr und nicht etwa mir.
Was würden Sie anders machen, jetzt wo Sie reflektiert haben?
Also ich habe irgendwann mal den Wunsch gehabt, mich weiter um die dritte Welt zu kümmern. Da hat mir NDR mir aus einem gewissen Recht gesagt, du hast dein Image als Königshausberichterstatter, bleib dabei, denn die anderen Plätze, die mit der dritten Welt zu tun haben, sind ja ohnehin von anderen besetzt. Also insofern ist noch ein bisschen Sehnsucht nach der dritten Welt dabei, wenn ich über auch dieses Buch reflektiere.
In Hütten und Palästen, ein Reporterleben von Rolf Seemann-Eggebert und seiner Tochter Adele, erscheint im Kösel Verlag, hat 208 Seiten und kostet 20 Euro. Und von den Royals kommen wir gleich zum Punk. Kai Hawaii war mal der Frontmann von Extra Breit. Die Punkzeiten sind aber lange vorbei. Jetzt schreibt er knallharte Thriller. Wie das kam, das erzählt er gleich. Hurra, hurra, das Kulturjournal-Spezial ist wieder da, müsste es jetzt eigentlich heißen. Denn es geht um Kai Hawaii, Frontmann von Extra Breit. In den 80ern war er mit der Band sehr erfolgreich. Die Band tritt auch immer noch auf. Nun hat er aber was Neues gewagt. Einen Thriller schreiben. Um zu erfahren, wie das kam, habe ich mich mit ihm für den NDR 90,3 Harbourfront Podcast ins Taxi gesetzt. Warum, erzählt er jetzt.
Ja.
Kai Hawaii, das wissen vielleicht gar nicht so viele, war ja selber auch mal Taxifahrer. Wann war denn das und wo?
Das ist über 40 Jahre her, in meiner Heimatstadt Hagen, in Nordrhein-Westfalen, Nähe vom Ruhrgebiet, nicht weit weg von Dortmund. Ja, da bin ich Taxi gefahren. Das war ein äußerst angenehmer und sehr, sehr lukrativer Job damals. Ich erinnere mich, über Wochenendschichten gemacht, nachts gefahren und dann hat man in einer Nacht locker so 200 Euro gemacht. Das war sehr, sehr viel Geld damals. Ich schätze mal so ungefähr so viel wie heute 200 Mark gemacht. Ich schätze mal so viel wie 200 Euro heute.
Bis dass man doch viel mehr kaufen konnte davon früher.
Und ja, es war halt ein Job, der einen ernährte, wenn man am Wochenende öfter mal fuhr, so Doppelschichten und hatte eben viel Zeit zum Rumspinnen und für andere Dinge, eben in dem Fall Musik machen, im Proberaum wohnen und das passte sehr gut zusammen. Damals ist eigentlich die halbe Hagener Musikszene Taxi gefahren. Was? Und in der Taxizentrale saß Nena, die hat die Fahrten verteilt.
Nein, Nena hat ja eure Fahrten verteilt.
Ja, richtig. Und? Ja, sie kommt ja auch aus Hagen, wir hatten auch zusammen einen Proberaum, natürlich kannte man sich, war eine sehr lebhafte Szene, aber natürlich auch noch irgendwie überschaubar, ist ja keine besondere Metropole im Gegensatz, richtig Provinz. Und ja, sie hat eben nach ihrer Goldschmiedelehre da eine Zeit lang in der Taxizentrale gearbeitet und die Fahrten verteilt.
Als ich im Vorfeld gefragt habe, wo wollen wir uns treffen, stand in der E-Mail gerne bei Hagenbecks Tierpark, weil da bin ich gerne, das beruhigt mich immer so. Sind die Zeiten so aufregend gerade? Und warum dann in den Zoo?
Also die Zeiten sind im Moment wirklich sehr aufregend, denn ich habe zwar schon meine Autobiografie veröffentlicht, Hart wie Marmelade, vor einigen Jahren, die auch gut ankam, aber das ist jetzt mein erster Roman und dazu noch ein Thriller. Also eigentlich vielleicht eine Sache, die man gar nicht so unbedingt von mir als Musiker erwarten würde. Und das ist natürlich sehr aufregend und sehr spannend und ich bin auch ziemlich nervös zu sehen, wie das aufgenommen wird.
Und hilft da der Blick auf die Pinguine, sie mal ein bisschen runterzukommen?
Absolut. Und die südamerikanischen Riesenotter, die liebe ich besonders.
Was ist mit den südamerikanischen Riesenottern?
Das sind einfach Wahnsinnsteile, wenn die sich da so durchs Becken bewegen und finde die sehr elegant und einfach, man sieht die ja auch da sehr hautnah, auch in diesem Innenbereich. Das finde ich absolut spannend.
Wir sind jetzt für alle, die es interessiert, mittlerweile schon an der Osterstraße angekommen. Ich hätte jetzt vieles von Kai Hawaii erwartet, aber einen internationalen Agenten-Auftragsmörder-Thriller, du wärst jetzt nicht ganz vorne gewesen.
Ja gut, Agenten-Thriller ist es nicht in dem Fall, aber in der Tat, es geht um einen Ex-Soldaten, einen Elite-Soldaten, der in Afghanistan im Kampfeinsatz war und nach seiner Rückkehr nicht mehr zurechtkommt im Zivilleben und dann aufgrund bestimmter Umstände und alter Bekanntschaften ein unmoralisches Angebot bekommt, von Seiten der italienischen 'Ndrangheta, der italienischen Mafia, einen Mann zu beseitigen in Italien. Und er geht darauf ein und ja, dann nimmt das Schicksal quasi seinen Lauf. Also das ist dann quasi sein Job und er macht den einige Jahre, aber natürlich bleibt das nicht ohne Komplikationen, weil er sich dann nämlich in die falsche Frau verliebt und dann wird es richtig böse. Ich habe diesen Bundeswehreinsatz in Afghanistan von Anfang an sehr genau verfolgt. Ich habe den immer schon für sehr unglückselig gehalten. Und gut, aber wir haben eben Jungs dahin geschickt im Namen unserer gewählten Regierung. Es war damals eine rot-grüne Regierung, das sollte man ruhig dazu sagen. Um dort das Land zu sichern und den Wiederaufbau zu sichern. Und was dabei rauskam, war halt ein Zermürbungskrieg, in dem die Bundeswehr dann tatsächlich sich nicht nur in Kampfhandlungen, sondern in einem echten Krieg befand.
Wie hast du recherchiert? Hast du Leute getroffen oder ist er komplett ausgedacht?
Nein, ich habe einige Afghanistan-Veteranen getroffen, die dort im Kampfeinsatz waren und von denen auch zum Teil sehr erschütternde Geschichten gehört. Mir erzählt haben, wie ein Kamerad neben ihnen in die Luft gesprengt wurde vom Selbstmordattentäter. Und andere Dinge. Und einer von denen befindet sich heute, 9 Jahre später, noch immer mal wieder in stationärer Behandlung wegen seines Einsatztraumas.
Wie Kai Hawaii, der Rockstar, sich diesen Soldaten angenähert hat, wieso er in den Niederlanden verhaftet wurde und wie es ist, als Punker zu altern, das erzählt er in voller Länge im NDR 90,3 Haberfront Exklusiv Podcast. Den können Sie kostenlos anhören, runterladen und abonnieren bei uns im Netz unter www.ndr.de/90.3. Sie hören das Kulturjournal-Spezial zum Haberfront Literaturfestival. Blackout, Helix, Zero und Gier. Das sind die Bestseller, die Mark Ellsberg geschrieben hat. Internationale Thriller, millionenfach verkauft und in viele Sprachen übersetzt. Mark Ellsberg mag es im echten Leben ein bisschen ruhiger. Eine Zeit lang hat er mal in Hamburg gelebt und kommt immer wieder gerne her. Ich habe ihn am Elbstrand getroffen, auf eine gemütliche Tasse Kaffee, bei der er sein Erfolgsrezept für Millionenbestseller verraten hat. Na gut, zumindest habe ich ihn danach gefragt.
Sie haben ja, wenn ich richtig informiert bin, in Wien und in Hamburg gelebt. Ich war jetzt auch einige Male in Wien. Das ist eine Stadt mit sehr hoher Lebensqualität und ich würde aber sagen, Hamburg, da lässt sich's auch ganz gut aushalten. Und was haben Sie beobachtet? Wo ist es besser?
Ich würde es nicht vergleichen. Es ist beides auf seine Art wunderbar. Ich bin nach Hamburg gekommen, um 1-2 Jahre in der Werbung zu arbeiten, weil das damals das Mekka der deutschsprachigen Werbung war und bin am Ende 8 Jahre geblieben, weil es so toll war hier. Ich würde es nicht vergleichen. Ich meine, in Wien kann ich nicht so an der Elbe gegenüber einem Hafen sitzen. Und hier in Hamburg gibt es halt ein paar andere Dinge. Gibt es keine Heurigen zum Beispiel. Aber
erklären Sie doch bitte einmal noch, was ist ein Heuriger für alle Hamburger, die das jetzt nicht wissen?
In Deutschland würde man vielleicht noch eher Buschenschank oder Buschenschenke sagen. Das sind eben die Winzer, die im Herbst ihren frischen Wein ausschenken. Wo jeder Wiener hingeht, um sich zu betrinken.
Nun müssen wir uns den unangenehmen Dingen des Lebens zuwenden, weg von gutem Kaffee und gutem Heurigen. Wenn ich mir Ihre Bücher anschaue, eins nach dem anderen, ich habe so den Eindruck, das Scheitern von Zivilisationen ist ein Thema bei Ihnen. Sehe ich das falsch?
Jein, eigentlich nicht wirklich. Das wird zwar gern so gesehen, aber ich persönlich finde ja, dass es durchaus ein bisschen ambivalenter ist. Wenn wir mal hernehmen, Blackout zum Beispiel, das erste Buch, das 2012 erschienen ist, wo es um einen großen Stromausfall geht, ist letztendlich ja die Geschichte über diese komplexen Systeme, in denen wir heute leben und von denen wir abhängen, auf der einen Seite, die uns auf der anderen Seite aber ermöglichen, so zu leben, wie wir leben. So gesund, komfortabel, lang wie kein Kaiser vor 100 Jahren. Und die Blackout-Geschichte erzählt einfach, was passiert, wenn wir diese Systeme nicht mehr haben und wie wir dann leben müssen. Also insofern ist Blackout eigentlich ein Buch darüber, wie gut es uns geht. Und das gilt ähnlich eigentlich für die anderen Bücher. Zero erzählt zwar einerseits die Geschichte von Manipulation und Überwachung durch Daten und das ist ja schon 2014 erschienen und ich beschreibe darin schon das und wie man zum Beispiel Wahlen mit Social Media beeinflussen könnte, so wie es dann später der Cambridge Analytica-Skandal hervorgebracht hat. Aber gleichzeitig bringen diese Technologien auch wahnsinnig viele tolle neue Möglichkeiten. Und das passiert dann auch in der Geschichte, dass die Hauptfigur, die ja dem zuerst sehr kritisch gegenübersteht und auch am Schluss, aber trotzdem draufkommt, dass sie es zu ihrem Nutzen einsetzen kann. Und auch bei Helix ist es letztendlich, versuche ich ja zumindest zu erzählen, dass Gentechnologie auch ungeheure Vorteile schafft, beispielsweise in der Medizin.
Herr Ellsberg, wir machen jetzt mal einen Tausch. Ich gebe Ihnen was und Sie geben mir was. Also ich gebe Ihnen jetzt mein Geheimrezept für Cheeseburger. Mein Geheimrezept ist, ich nehme nur wahres Rindfleisch, ein bisschen Knoblauch und viel Pfeffer. So, Sie haben jetzt mein Geheimrezept für Cheeseburger. Jetzt hätte ich gern Ihr Geheimrezept für Bestseller.
Wenn es das gäbe, dann könnte ja jeder Bestseller schreiben.
Versuch war es wert.
Ja, ich weiß es ganz, ganz ehrlich nicht. Und wenn ich jetzt meine Antwort gebe, die meine ehrliche Antwort wäre, dann wollen Sie die nicht hören. Das glaube ich nämlich, dass sehr viel Glück und Zufall mitspielt. Das beste Beispiel ist Blackout. Sie schreiben 4 Jahre lang an einem Buch über einen großen Stromausfall, der ein bisschen auch erklärt, wie diese Dinge dahinter funktionieren, dieses ganze System. Und dann verschickt Ihr Agent dieses Manuskript an die Verlage, justament in dem Augenblick, als in Japan ein Atomkraftwerk explodiert, in Deutschland die Kanzlerin die Energiewende ausruft und alle großen Stromkonzerne schreien, wenn wir die Energiewende so machen, dann kommt es zum großen Blackout. Und exakt in diesem Augenblick liegt Ihr Manuskript auf den Tischen der Verlage.
Mark Ellsbergs aktuelles Buch Gier, wie weit würdest du gehen, erscheint im Blanc-Vallée Verlag, hat 448 Seiten und kostet 24 Euro. Das Gespräch mit Mark Ellsberg am Elbstrand, das können Sie natürlich in voller Länge hören im NDR 90,3 Haberfront Exklusiv Podcast auf www.ndr.de/90.3.
Gastland in diesem Jahr ist Norwegen. Eine ganze Reihe norwegischer Autorinnen und Autoren sind in der Stadt und der mit dem vielleicht spektakulärsten Buch ist Johan Hastad. Max, Misha und die TED-Offensive erzählt eine berührende Geschichte, die Jahrzehnte umspannt und auf mehreren Kontinenten spielt. So eine Geschichte braucht auch ihren Raum. Das Buch hat 1248 Seiten. Am Anfang dachte ich, dass es ein viel kürzeres Buch wird. Vielleicht 400 oder 500 Seiten. Das wäre ja für sich schon ein sehr dickes Buch geworden. Ich habe 6 Jahre an diesem Buch gearbeitet und meine Lektorin sagte mir, dass es keine Rolle spielt, wie dick das Buch ist. Wichtig ist nur, dass kein Satz zu viel drin steht. Sagt Johan Hastad. Es geht um einen kleinen Jungen, Max, der in Norwegen idyllisch aufwächst und den allgegenwärtigen Vietnamkrieg nachspielt. Dann wandert seine Familie aber in die USA aus und das Spiel wird plötzlich viel realer. Er verliebt sich in die ältere Misha und all das wird mit einer Flut von Details beschrieben. Da ist es kein Wunder, dass das Buch dann auch so viele Seiten hat. Aber die Details sind wichtig, sagt Johan Hastad. Er liebt und sammelt Details und hat zum Beispiel eine Bedienungsanleitung für eine Boeing 737 im Regal.
Of course. Don't you?
Haben Sie etwa keine? Ich liebe Details und ich liebe es, neue Dinge zu lernen. In der Schule war ich allenfalls ein durchschnittlicher Schüler. Naturwissenschaften zum Beispiel waren mir damals egal und sind mir heute wichtig. Heutzutage macht es mir einfach Spaß, mich in die Recherche zu stürzen, auch wenn ich nicht alles davon für meine Bücher brauche. Neben Johan Hastad kommen auch bekannte norwegische Autoren wie Erik Fossnes Hansen oder Kjersti Skomfeld nach Hamburg. In der Vergangenheit war auch Krimi-Autor Jo Nesbø in der Stadt. Wenn man dann noch Johan Hastad in diese Mischung wirft, dann kommt ein sehr komplexes, sehr unterschiedliches Bild einer norwegischen Literatur heraus. Ich bin nicht sicher, dass norwegische Literatur besonderer ist als die anderer Länder. Ich bin, glaube ich, auch nicht genug vernetzt, um zu sagen, unsere Literatur funktioniert so und so. Ich spüre aber eine gewisse Freiheit, dass es erlaubt ist, dass man sich ausprobiert. Ich kann aber immer nur das schreiben, was gerade in mir vorgeht. Ich freue mich aber, dass es ein wachsendes Interesse an norwegischen Autoren gibt. Max, Misha und die TED-Offensive, das schon vor 4 Jahren in Norwegen erschienen ist, liegt nun auch auf Deutsch vor. Wenn man das Buch liest, könnte man auf die Idee kommen, dass es neben Max und Misha noch eine dritte Hauptfigur gibt, den Vietnamkrieg. Ein Onkel von Max war selber in Vietnam. Der Film Apokalypse Now spielt eine wichtige Rolle. Ebenfalls ein monumentales Werk, über 3 Stunden lang, an dem jahrelang gearbeitet wurde. Ich beschäftige mich mit dem Vietnamkrieg, seit ich Apokalypse Now als 10-Jähriger das erste Mal gesehen habe. Das war 1989. Für mich ist Vietnam sehr real, aber auf diesem Krieg liegt eine sehr dicke Schicht Popkultur. Das könnte daran liegen, dass es vielleicht der erste Krieg war, der so massiv von Bildern und Musik begleitet wurde. Hinter all den Filmen und Songs ist der echte Vietnamkrieg irgendwie verschwunden. Und das finde ich sehr faszinierend. Dabei könnte man sehr viel von diesem Krieg lernen und auch Albträume kriegen. Max, Misha und die TED-Offensive, dieses 1248 Seiten dicke Buch von Johan Hastad, erscheint im Rowohlt Verlag und kostet 34 Euro. Der nächste Autor hat ein deutlich kürzeres Buch geschrieben. Zudem geht es nicht um Krieg, sondern es ist ein Kinderbuch. Warum Mr. Tagesthemen Ulrich Wickert das gemacht hat, erzählt er gleich hier im Kulturjournal Spezial auf NDR 90,3.
Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend, meine Damen und Herren, und eine geruhsame Nacht.
Ganz so spät ist es dann doch noch nicht, aber diese Stimme kennen natürlich alle. Ulrich Wickert war jahrelang der Anchorman der Nation, der Abend für Abend in den Tagesthemen die Welt erklärte. Danach hat er einige Bücher geschrieben, Sachbücher und auch Krimis. Nun hat er ein neues Buch geschrieben und das ist so ganz anders als alles, was er bisher gemacht hat. Ein Kinderbuch, von dem er mir in seinem Wohnzimmer erzählt hat. Sie sind ja mit den großen Themen immer beschäftigt gewesen, auch zuletzt, es gibt ja auch ein neues Buch, aber wie viel Respekt hatten Sie denn jetzt, so ein Kinderbuch zu schreiben?
Ich habe überhaupt keinen Respekt gehabt, weil ich gar kein Kinderbuch schreiben wollte, sondern wie das Buch ja selbst ergibt, dass meine Kinder mich was gefragt haben, erzähl mal eine Geschichte, erfundene Geschichte. Und dann habe ich immer erfundene Geschichten erzählt. Und dann habe ich das mal für uns aufgeschrieben. Und durch einen absoluten Zufall hat der Verlag davon erfahren, hat gesagt, oh, das ist eine tolle Geschichte. Und jetzt ist es ein Buch.
Wie ist denn das, also als Ulrich Wickert, wenn Sie was sagen, dann glaubt man dem das. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, bei Kindern, die wissen ja gar nicht, dass sie Mr. Tagesthemen sind, dass sie so viele Bücher geschrieben haben. Die Kinder müssen sie ganz neu erobern, oder?
Ja, aber das ist doch gut so. Warum sollen die Kinder denn da plötzlich irgendwelche Vorstellungen haben? Oh, da ist jemand, den man kennt oder sowas. Das, ich glaube, Kinder, die gehen mit Autoren anders um. Wenn ich jetzt selber daran denke, als ich Kind gewesen bin, für mich waren die Bücher das Wichtige. Die Namen der Autoren waren eigentlich nur deswegen wichtig, weil man fragen konnte, gibt es schon wieder ein neues Buch von dem oder von der.
Was haben Sie denn als Kind gelesen oder vorgelesen bekommen?
Ich erinnere mich ans selber, ans eigene Lesen. Natürlich wie alle Leute habe ich Pippi Langstrumpf gelesen. Aber für mich war ganz wichtig Enid Blyton, Die Burg der Abenteuer, Das Tal der Abenteuer und sowas. Rote Zora erinnere ich mich auch.
In Ihrem Buch gibt es ja einen ganz interessanten Kniff in dem Kinderbuch, dass der Erzähler die ganze Zeit von den beiden Kindern unterbrochen wird, die dann ihre eigenen Ideen einsammeln. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?
Na, weil das die wahre Geschichte ist. Es ist so. Das Ganze fängt ja damit an, dass meine Kinder mir sagen, erzähl mal eine Geschichte. Und dann schreibe ich auf, wie die Geschichte entsteht. Sie entsteht ja aus dem Dialog der Kinder mit mir. Also das, was da drinnen steht, und das ist tatsächlich so passiert.
Ist das nicht manchmal auch ziemlich anstrengend?
Nein, das Ganze war ja ein Spiel und Spiele sind eigentlich nie anstrengend.
Es werden ja diverse Motive erzählt, zum Beispiel auch das Motiv aus dem Siegfried. Das ist ja so großer deutscher Mythos und gleichzeitig erzählen Sie das so charmant für Kinder. Ist das ein Weg, um an Kinder ranzukommen, um denen auch solche Stoffe zu vermitteln, oder war das jetzt einfach nur Zufall, weil Ihnen nichts Besseres einfiel in der Sekunde?
Nein, Sie sehen ja, das geht ja sehr weit. Es ist ja nicht nur Siegfried, es kommt ja die Medusa davor, es kommt Zeus und Hera und weiß der Teufel, was für Figuren alle vorkommen. Das kommen ja auch in Gedichten, kommen ja auch vor, der Zauberlehrling. Aber die werden alle eingebaut aus Spiel.
Was haben Sie beobachtet? Wie sehen Kinder die Welt? Wie der Unterschied zu Erwachsenen?
Tja, das ist schwer zu sagen, weil ich ja festgestellt habe, dass Erwachsenengeschichten, wie zum Beispiel der Zauberlehrling von Goethe, absolut auch in die Kinderwelt gehören. Da muss man das nur richtig einpacken, weil die Kinder, die gehen ja bei der Hexe Krummbein in die Schule und da lernen sie dann Besen fliegen. Und dann steht da hinten in der Ecke ein alter Besen. Und als jemand sagt, den nehme ich, dann so, um Gottes Willen, sagt sie, mein Vater war ein alter Hexenmeister und ich erzähle dir euch meine Geschichte, die ganze. Und dann kommt das oder das. Und das ist wirklich so.
Heißt, eine gute Geschichte ist eigentlich altersunabhängig.
Würde ich mal sagen, ja.
Ritter Otto, eine Prinzessin, eine Hexe, ein Drache und ganz viel mehr von Ulrich Wickert mit Illustrationen von Julie Volk erscheint im Carlsen Verlag, hat 120 Seiten und kostet 12 Euro. Und Ulrich Wickert stellt das Buch am kommenden Sonnabend im Rahmen des Haberfront Literaturfestivals vor, in der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof, und es gibt noch Karten. Sie hören das Kulturjournal-Spezial zum Haberfront Literaturfestival. Und jetzt kommen zwei Frauen. Die eine schreibt Hamburg-Krimis, wie das wohl sonst niemand kann. Und die andere hat gerade ihren ersten Roman veröffentlicht, mit dem sie dann gleich auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gelandet ist. Simone Buchholz, deren neuer Chastity Riley-Krimi Hotel Cartagena bald erscheint, und Karen Köhler, die mit Miroloy gerade für Furore sorgt, erzählen im NDR 90,3 Podcast von ihrer Freundschaft. Und angefangen hat alles mit einem ganz kleinen Feuerwehrmann.
Das ist so, wir wohnen in einem Haus, ich im Erdgeschoss und Simone ein paar Stockwerke oben drüber. Und eines Tages dengelte so ein kleines Kind an meine Wohnungstür und ich habe die Tür aufgemacht und da stand dann Simones Sohn, 3 Jahre alt, mit einem Feuerwehrmann-Helm auf dem Kopf. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du Feuerwehrmann? Ja. Und dann habe ich gesagt, mein Papa ist auch Feuerwehrmann.
Ich war jetzt.
Und dann hatte ich natürlich schon Roccos Herz gewonnen. Da haben Simone und ich uns angeguckt, weil Rocco hatte natürlich einen Anhang dabei, die Mutter. Und Simone und ich haben uns angeguckt, hallo, wer bist du? Ich wohne hier, ich auch. Und dann war klar.
Ja, dann hat es so Klong gemacht in meinem Kopf und ich hatte Herzchen in den Augen quasi. Und das ist, das ist bestimmt 8 Jahre her oder so. Wie lang?
Ich glaube sogar 9 fast, ja.
Also, wie ist denn das jetzt in eurem Haus? werden dann da quasi auch Manuskripte ausgetauscht eigentlich oder redet ihr nur über Privates?
Es werden sehr viele Gedanken zur jeweiligen Arbeit ausgetauscht, bis hin zu Tränen und Manuskripten, ja.
Doch, Tränen?
Ja, auch mal.
Du meine Tränen haben.
Nein. Ich habe gerade keine mehr. Ich habe schon so viel geweint über dem neuen Manuskript. Doch, wir haben tatsächlich, unsere Freundschaft sitzt auf mehreren Ebenen, würde ich sagen. Also es ist die sehr, sehr private, sehr innige Frauenfreundschaft, die auch mal in so eine Mädchenfreundschaft glitschen kann, wenn wir albern sind und Karenina wieder nur Sekt zu Hause hat und den ausgibt. Bis hin zu doch sehr spontanen, ich habe hier ein Problem, können wir mal eben, hast du Zeit, können wir reden? So, das ist schon, ich finde, das ist ein unfassbarer Luxus als Autorin. Du arbeitest ja immer allein als Autorin und es ist ein furchtbar einsamer Beruf. Und diesen Luxus, den wir beide da haben, so einen schnellen, direkten Zugriff zu haben und auch wenn die andere nicht da ist, ne, wie Karenina ist in Marseille oder ich bin irgendwo unterwegs auf Tour oder in England oder wurscht, man hat, der Draht ist so fest, glaube ich, die Bindung ist so fest, dass man sich jederzeit anpiepsen kann und mal eben sich Unterstützung liefern kann, auch über Fernwärme oder so. Also da und ich glaube, ein großes Verständnis ein großes gegenseitiges Verständnis für die Arbeit der anderen. Ich empfinde das als totales Geschenk.
Es klingt wahnsinnig auch, dass man viel Vertrauen zulässt und jemanden in einen sehr intimen Bereich auch reinlässt. Freundin schön und gut, aber das ist meine Arbeit, das ist mein Buch.
Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wir vertrauen unserer Sicht auf die Dinge und unserem Literaturgeschmack gegenseitig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Punkt habe, wo ich nicht weiterkomme oder so und ich mich mit Simone auf einen Kaffee treffe oder abends mal auf ein Bier oder Wein oder was und dann davon erzähle, halt auch offen bin dafür, was sie sagt. Und genauso ist es umgedreht auch schon, dass wir uns getroffen haben und Simone hat gesagt, ich habe da die Idee, glaubst du, es funktioniert? Und dann kann ich alles, was mir brainstorm-mäßig dazu einfällt, auch einfach sagen, ohne dass Simone das Gefühl hat, da gibt mir jetzt jemand so eine Handlung vor oder einen Plot vor oder so. Und du nimmst eigentlich das, was du brauchen kannst, dann auf und dann zwirbeln wir da manchmal so dran rum. Also es ist schon wirklich ein großes Privileg, dass wir miteinander so viele Ebenen teilen.
Hotel Cartagena von Simone Buchholz erscheint am 29. September bei Suhrkamp, hat 229 Seiten und kostet 15,95 Euro. Mioloy von Karen Köhler erscheint im Hansa Verlag, kostet 24 Euro und hat 464 Seiten. Das ganze Gespräch mit den beiden können Sie im NDR 90,3 Haberfront Exklusiv-Podcast hören. Einfach auf www.ndr.de/903 gehen, da können Sie den Podcast dann auch kostenlos runterladen und abonnieren. Und das war das Kulturjournal-Spezial zum Haberfront Literaturfestival. Das Festival geht noch weiter, bis zum 29. Oktober kommen noch Stars wie Isabel Allende, Robert Harris, Richard David Brecht oder Ulrich Tukur. Dieses Kulturjournal-Spezial können Sie übrigens ebenfalls im Internet nochmal nachhören und auch runterladen auf www.ndr.de/903. Mein Name ist Danny Marcus Marsalo. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Kulturjournal Spezial. Immer mittwochs um 20 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.